Der im Gemeindeblatt schon mal nachgeschaut hat, der denkt, der Philipp hat sich verändert, sieht aber anders aus. Der Philipp ist in Tittmoning und ja, ich bin eben hier, hat folgenden Grund. Letzten Donnerstag hatten wir in der Gemeindeleitung über Freundschaft und ja, Ehe, Familie und so weiter uns Gedanken gemacht und dann haben wir gesagt, dass es sehr wichtig, dass man über diese Thematik eine Predigt auch halten soll und am besten fängst du bei uns an. Und dann habe ich gedacht, gut, dann will ich das machen. Die gleiche Predigt wird auch dann in Tittmoning sein. Gut, also es geht heute um das Thema, wen soll ich heiraten? Und biblische Leitlinien zur christlichen Freundschaft. Bevor wir das tun, darüber nachdenken und schauen, was sagt das Wort Gottes, wollen wir uns noch einmal erheben und Gott um seine Hilfe bitten beim Reden und beim Hören. Himmlischer Vater, du bist der Gott, der die Liebe ist. Gott ist Liebe, so haben wir das auch im ersten Johannesbrief gelesen und wir sehen es auch, dass du deinen Sohn geschickt hast aus Liebe für diese Welt und du hast uns auch als Menschen geschaffen, die Liebe empfangen und Liebe geben können. Herr, aus dir kommt selbst der Gedanke der Freundschaft und der Ehe und wir möchten dich bitten, weil du der Schöpfer bist und weil du der Erhalter bist. Und weil du auch derjenige bist, der auch uns gut leiten kann, dass du selbst in unser Herz und Leben sprichst. Ja, Dinge sind vorbereitet aus deinem Wort, die ich jetzt auch weiter sagen will. Aber schenk vor allen Dingen, dass bei dem, was wir hören und was geredet wird, dass wir deine Stimme hören. Dass du die Dinge, die einfach richtig und wichtig sind, dass du sie selbst in unserem Herzen festmachst. Darum bitten wir dich. Sei uns gnädig und auf deine Gnade hoffen wir. Amen. Ja, also biblische Leitlinien zur christlichen Freundschaft. Heute muss man das auch noch erklären. Dabei geht es um eine Liebesfreundschaft zwischen Mann und Frau. Das Ziel ist, in einer Welt, die in diesem Punkt fast nur noch dem Wort Gottes entgegengesetzte Maßstäbe anbietet, die biblische Botschaft zu betonen und dadurch dem Volk Gottes zu helfen. Wir brauchen uns nicht wie diese Frau zu verstecken, da Gottes Wort sehr eindeutig und hier auch uns entscheidend helfen kann. Wir werden heute vier Fragen oder vier Schwerpunkte, die miteinander verflochten sind, bedenken. Grundsätzlich einmal, wer ist ein Christ? Wie funktioniert eine christliche Ehe? Was sagt Gott über eine Ehe von Christen und Nichtchristen? Und welche Schlussfolgerungen sind zu ziehen? Wenn wir über die Frage, wer ist ein Christ, nachdenken, so ist es vielleicht für den einen oder anderen eine ganz banale Frage. Trotzdem sollten wir sie beantworten. Ein Christ ist ein Mensch, der sich von seinem Leben ohne Gott abgewendet hat, sich zu Christus bekehrt hat, um dann Gott zu dienen. 1. Thessalonicher 1, Vers 9. Dies ist eine grundsätzliche Entscheidung gewesen und Menschen, die keine Christen sind, haben diese Entscheidung natürlich nicht getroffen. Ein Christ ist ein Nachfolger von Jesus. Er führt ein Leben im Blick auf Jesus, der ihn führen soll. Er ist der gute Hirte für ihn. 1. Petrus 2, Vers 25. Dies ist sicherlich einmal grundsätzlich so, dass ich mich diesem guten Hirten anvertraut habe. Und zum anderen bedeutet es auch jeden Tag, will ich mit diesem guten Hirten leben, er soll mich führen. Ein Christ, so sehen wir in 1. Korinther 6, Vers 19, gehört mit Haut und Haaren dem Herrn Jesus. Er weiß, dass nicht nur sein Hab und Gut, sondern sogar sein ganzer Körper Jesus gehört. Seine Hände, sein Mund, seine Füße, seine Gedanken. Nichtchristen wissen damit nichts anzufangen. Christen haben sich entschlossen, als Vorbild für andere Christen zu leben. Philipper 3, Vers 17. Bei diesem Bibelvers ist nicht der Paulus allein das Vorbild, sondern auch seine Mitgenossen. Alle Christen sollen nicht durch Worte, sondern auch durch ein eindeutiges Leben einander ermutigen, als Christ weiterzuleben. Ja, also nicht nur, was wir reden, ist wichtig, sondern auch, was wir tun. Und unser Tun soll den anderen mit anspornen, es nachzumachen. Christen haben das Wort Gottes als verbindlichen Maßstab. 2. Timotheus 3, 16 und 17. Das Wort Gottes und nicht das Gefühl oder die Deutung einer Situation offenbart, wie ein Christ leben soll. Also das Wort Gottes offenbart das. Wir sind nämlich in Gefahr, Situationen durch unsere eigenen Wünsche zu interpretieren und dann schön zu reden. Ja. Sagen wir, ja, Gott hat mich ja so geführt, obwohl ich weiß, in der Bibel steht das anders. Ja, verstehen wir? Man kann es schönreden. Nichtchristen lehnen das Wort Gottes als ihr Maßstab grundsätzlich ab. Es ist ihnen nicht einsichtig, dass man sich daran wirklich halten soll. Wenn sie sich nämlich daran hielten, dann würden sie sich ja bekehren. Und dann wären sie ja gar keine Nicht-Christen mehr. Christen sind bewusst in eine Liebesbeziehung zu ihrem Gott eingegangen. Matthäus 22, 37. Er ist ihre erste Liebe. Dazu haben Nicht-Christen keinen Zugang. Diese Tatsache haben wir auch in unserem Taufbekenntnis zusammengefasst. Am Ende heißt es, da mein Heiland so viel für mich getan hat, möchte ich mit seiner Hilfe, mit allem, was ich bin und habe, ihm und der Sache seines Reiches zur Verfügung stehen, seine Interessen über die meinigen stellen und in einem Leben, das ihn verherrlicht, mit allen Erlösten auf den Tag seiner Erscheinung warten. Ein Christ lebt ein Leben für Christus und für sonst zuerst mal für niemand, für Christus. Christus macht es selbst auch deutlich, denn er sagt in Lukas Kapitel 14, Vers 26, wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu auch noch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Also es geht hier nicht um, naja, dann kann er nicht mein Superjünger sein, sondern es geht grundsätzlich um Jüngerschaft. Das Wort hassen bedeutet hier im Zusammenhang nicht mit töten, ja, oder den Tod für den anderen wünschen. Christus setzt hier einen ganz bewussten Gegensatz. Er baut hier einen Gegensatz auf, dass wenn ein Gedanke von den Menschen, die mir am nächsten sind, ja ein Gedanke von mir selbst, den Wünschen von dem Herrn Jesus widersprechen, dann soll ich unter allen Umständen mich auf die Seite von Jesus schlagen, denn für ihn lebe ich. Ich denke, dass wir merken, wie wichtig der Herr Jesus für den Christen ist. Er ist sein Herr und sein Erlöser. Christus wird von seinen Jüngern nicht einfach als Fahrstuhl zum Himmel missbraucht. Das heißt, nach dem Motto, ich habe ja gelesen, niemand kommt zum Vater als allein durch Jesus, deshalb glaube ich an Jesus und komme in den Himmel. Hier auf der Erde lebe ich, wie ich will. Niemals wird ein Christ so leben. Niemals. Denn er liebt seinen Erretter und will ihm gefallen und ihm gehorchen. Er ist sein Leben und Sterben wird für ihn nur Gewinn sein. Deshalb hört ihr lieben Nichtchristen, ein Christ wird euch nie über alles lieben. Warum? Weil sein Alles der Herr Jesus ist. Wie funktioniert eine christliche Ehe? Gott, der Erfinder der Ehe, zeigt, wie sie gelingt. Manche fragen sich, was das wohl mit Freundschaft zu tun hat. Dass Freundschaft und Ehe nicht mehr zusammen gesehen werden, liegt daran, weil unsere gottlose Gesellschaft die Ehe nicht mehr als Ziel einer Freundschaft ansieht. Ja. Man befreundet sich da und dort und da und dort, aber an Ehe denkt man nicht. Dieses Vorgehen kennt die Bibel gar nicht. Freundschaft nur so und ohne Ziel ist nur ein Zeichen für die Unreife der beiden Partner. Und sie disqualifizieren sich schon, wenn sie sagen, naja, man befreundet sich mal gucken, wie es weitergeht. Ehe ist grundsätzlich das Ziel einer Freundschaft. Was sagt nun Gott über die Ehe? Schauen wir uns zwei Schwerpunkte an. Einmal die Schöpfungsabsicht. Ich möchte etwas vorlesen aus 1. Mose, Kapitel 2, Vers 24. Ja, ihr habt es ja hier auch schon. Da heißt es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden ein Fleisch. Der Gedanke von Verlassen der vorigen engsten Gemeinschaft und dann eine noch engere Gemeinschaft, damit man diese eingeht, das ist klar, das sehen wir aus diesem Text. Anhängen, um dann eine gemeinsame Eheperson zu werden. Man ist nicht mehr zwei, sondern eins. Ehe ist nicht gedacht, dass zwei Singles Tisch und Bett miteinander teilen und ihr Essen aus dem gleichen Kühlschrank holen. Ehe soll zu dem Ziel führen, dass zwei Personen miteinander verschmelzen. Sie wollen gemeinsame Ziele und Wünsche haben. Sie sollen auf einem gemeinsamen Weg gehen, der von beiden bejaht und gewollt wird. Es geht nicht zuerst um die eigene persönliche Freiheit, sondern es geht um gemeinsame Lebensgestaltung. Ein Ehepartner entscheidet in seiner Ehe nicht mehr für sich allein. Seine Entscheidung trifft immer auch den anderen, immer. Die Ehegemeinschaft ist darauf angelegt, auf das Einssein. Sie ist darauf angelegt, wie in keiner anderen Gemeinschaft, sich mit dem Ehemann und mit der Ehefrau zu verbinden. Es gibt viele verschiedene Verbindungen zwischen Menschen, ja, in einem, ja, in einer Interessengemeinschaft oder auch in einem Sportverein oder verschiedene andere Dinge. Aber die Ehe ist die engste auf dieser Erde. Sie ist sogar enger wie eine Jochgemeinschaft. Was ist eine Jochgemeinschaft? Wenn früher Bauern den Boden umpflügen wollten, benutzten sie statt Traktoren Ochsen oder Pferde. Da aber ein Tier für einen Pflug oft zu schwach war, hatte man zwei Tiere genommen. Die beiden Tiere verband man mit einem Joch, ein Holzbalken, der beide Tiere für diese Arbeit zusammenbrachte. Diese Jochgemeinschaft war so eng, dass die Tiere nur miteinander gehen konnten. Sie waren eben miteinander verbunden. Die Ehe, wie sie Gott sich vorstellt, ist noch enger als eine solche Gemeinschaft. Da gibt es keine zwei Tiere, sondern nur noch ein Tier. Verstehen wir? Ein Fleisch. Eine Einheit, die man nicht mehr auseinanderreißen darf. Es wäre wie ein Körper, den man zerteilt. Liebe Leute, wenn ihr auf eine Ehe zusteuert, bedenkt dies. Ihr seid auf dem Weg, mit einem anderen ein Fleisch zu werden. Was wird hier noch gesagt? Vers 25 unten, und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Übrigens nicht der Mensch und seine Freundin oder seine Verlobte oder der Mensch in der gemischten Sauna. Es geht hier um ein verheiratetes Ehepaar. Wenn nun beide voreinander völlig unbekleidet waren, dann hat dies nicht nur etwas mit ihrem Körper zu tun. Es zeigt auch, dass sie voreinander keine Geheimnisse hatten. Sie mussten ihre Gedanken voreinander nicht verbergen. Das ist die Folge von Einssein. Wer ganz und gar auf dem gleichen Weg ist, kann auch ganz und gar von seinen tiefsten Empfindungen und Wünschen mit dem anderen sprechen. Seine Pläne, Absichten und Vorstellungen kann man ungeschminkt einander mitteilen. Für einen Christen ist das klar, wie sein Herz schlägt, nämlich alles für Jesus, alles für Jesus. Und damit es keine Herzrhythmusstörung für die Ehe gibt, muss auch der Ehepartner diesen gleichen Herzschlag haben. Alles für Jesus. Nachdem wir die Schöpfungsabsicht Gottes gesehen haben, möchte ich noch auf die Ordnung in einer christlichen Ehe eingehen. Dabei möchte ich den Vers aus 1. Korinther 11, Vers 13 lesen. Ihr habt es ja auch hier schon an der Folie. 1. Korinther 11, Vers 3, nicht 13, Vers 3. Da heißt es: Ich will aber, dass ihr wisst, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist, der Mann aber das Haupt der Frau, Gott aber das Haupt des Christus. Es geht hier in diesem Vers einmal um Autoritäten. Das sehen wir hier blau dargestellt, oder das Wort Haupt ist hier zu sehen. Und es geht um Beziehung. Ja, Gott, Christus, Mann, Frau, hier gelb dargestellt. Es geht nicht darum, wer ist mehr wert. Christus, also Gott der Sohn und Gott der Vater, sind gleich wert, genauso wie Mann und Frau auch gleich wert sind. Aber wie sind die Beziehungen zueinander? Dass es sich hier bei allen vier Parteien um Gläubige handelt, darf man voraussetzen. Ja, also Gott und bei dem Herrn Jesus, das muss ich nicht erklären. Bei dem Mann und der Frau wird es deutlich, dass sie beten. Das zeigt die nächsten beiden Verse. Da heißt es in Vers 4 und in Vers 5, jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf seinem Haupt hat, schändet sein Haupt. Jede Frau, aber die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, schändet ihr Haupt. Es ist ein und dasselbe, wie wenn sie geschoren wäre. Ich möchte jetzt ganz bewusst nicht auf die Kopfbedeckung eingehen. Dies kann man vielleicht in einer anderen Stunde machen. Wir wollen uns davon jetzt nicht ablenken lassen. Aber eines möchte ich da darauf hinweisen. Beide sind gläubig. Sie beten und sprechen Worte Gottes weiter. Sie weissagen. Auch hier wird von einem Autoritätsverhältnis gesprochen. Der Mann ist verantwortlich seinem Haupt gegenüber. Das ist Christus. Und die Frau ist ihrem Haupt gegenüber, das ist ihr Ehemann, verantwortlich. Er gehört zu ihr. Nun stellt sich Folgendes dar. Gott, der Vater, hat Autorität über Jesus Christus. Gott und Jesus Christus haben Autorität über den Ehemann. Gott, Christus und der Ehemann haben Autorität über die Ehefrau. Unter dieser Ordnung können dann auch Kinder optimal heranwachsen. Sehen wir das? Wer gläubig ist, akzeptiert dies und ordnet sich in diese Reihenfolge ein. Sehen wir, wie notvoll es ist, wenn ein Ehepartner ungläubig ist. Nach welchen Maßstäben soll sich nun die christliche Ehefrau verhalten? Wie soll es funktionieren, wenn man noch Gottes Wege gehen will? Der ungläubige Partner wird sich unter Gottes Autorität nicht unterordnen. Er hat natürlicherweise seine eigenen Vorstellungen. Das ist doch klar. Das können wir ihm doch auch gar nicht verdenken. Selbst Christen haben ja da und dort Schwierigkeiten, sich gottgegebenen Ordnungen die zu akzeptieren und auch darin zu leben. Und wir denken, der Ungläubige kann es besser. Wie sollen wir die Kinder erziehen? Was soll mit dem Geld geschehen? Musst du immer so viel für die Gemeinde spenden? Wie soll man unsere Zeit verbringen? Einmal in zwei Wochen zur Kirche gehen, das reicht doch wohl. Wie wollen wir überhaupt unser Leben gestalten? Oh, es gibt eine lange Liste von traurigen Ehen, bei denen die Ehepartner zwei unterschiedliche Wege gehen. Ich werde es nicht vergessen, als ich noch in Solingen war. Damals war ich 23 oder 24 Jahre. Mir fiel damals eine Frau auf, die sehr regelmäßig in die Gemeinde ging. Sie war eine attraktive und sehr dynamische Frau. Kirsten und ich hatten mit ihrer Tochter und deren Ehemann ein sehr gutes Verhältnis. Eines Tages, ich weiß nicht, wie es dazu kam, wie das Gespräch auf Ehe und Lebensgestaltung kam, diese Frau brach vor mir auf einmal in Tränen aus und sagte: Martin, lass es nicht zu, dass Christen so wie ich ins Unglück rennen. Ich bin eine Tochter eines Pastors und ich hatte mich in einen ungläubigen Mann unsterblich verliebt. Ich hoffte, dass ich ihn zum Glauben an Gott führen könnte. Aber mein Leben wurde durch diese eigenwillige Entscheidung todtraurig. Wie viele Stunden habe ich geweint, weil wir nicht den gleichen Weg zum Himmel gehen. weil wir nicht in die gleiche Richtung denken, weil wir nicht den gleichen Herrn haben. Ich werde ihr Gesicht und ihre Augen nicht vergessen. Gottes gute Ordnung für eine Ehe, die gelingen soll, sehen wir hier. Und wie ist dein Herz? Stimmst du dem zu? Was sagt nun Gott über eine Ehe von Christen und Nichtchristen? Im Alten Testament wurde das Leben von Gottes Volk von Gott selbst klar geregelt. Obwohl ich ein Verfechter bin, dass man alter Bund und neuer Bund trennen soll und dass nicht automatisch Befehle des alten Bundes in den neuen Bund hinübergezogen werden können, so sehen wir doch im alten Bund Gottes Gedanken und Prinzipien, die auch im neuen Bund gelten. Paulus schreibt einmal im 1. Korinther Kapitel 10, Vers 6, da geht es um die Wüstenwanderung und so weiter, und dann möchte er den Korinthern einiges sagen, und er spricht hier, diese Dinge, also das, was im Alten Testament steht, ja, diese Dinge aber sind zum Vorbild für uns geschehen, damit wir nicht nach dem Bösen begehren, so wie jene begehrten. Ja, also das heißt, im Alten Testament sind die Dinge aufgeschrieben, uns zum Vorbild. Das heißt, wie war das damals und wie ist dann das Ende gewesen? Wie hat es denn Gott bewertet und beurteilt? Denkt darüber nach. Das Alte Testament hat Vorbildcharakter. Und was wird dort gesagt? Gott warnt seine Erlösten, die er mit starker Hand aus Ägypten geführt hat. Er sagt zu ihnen, ich lese mal 5. Mose Kapitel 7, dort heißt es, Vers 1, wenn der Herr, dein Gott, dich in das Land bringt, in das du kommen wirst, um es in Besitz zu nehmen, und wenn er vor dir her viele Völker vertilgt, die Heviter und Gigasiter und so weiter. Also wenn du jetzt dort bist, in diesem Land, dann heißt es weiter, Vers 3 und 4, denn sie würden, und du sollst dich mit ihnen nicht verschwägern, du sollst deine Töchter nicht ihren Söhnen zur Frau geben und ihre Töchter für deine Söhne nehmen. Denn sie würden deine Söhne von mir abwendig machen, da sie anderen Götzen dienen. Gott warnt, weil er die Gefahr des Abfalls der Gläubigen und nicht die Bekehrung der Ungläubigen sieht. Hätte auch umgekehrt sein können, ja? Verschwägere dich mit allen und die werden schon alle auch auf einmal glauben. Es ist nicht in diese Richtung gedacht. Ein Korb mit 20 gesunden Äpfeln, die Gemeinschaft mit einem faulen Apfel haben, werden den faulen Apfel nicht gesund machen. Gott warnt durch Josua das Volk. Josua 23, 11 bis 13. Aber ich werde das jetzt nicht, weil wir schon etwas fortgeschritten sind, noch lesen. Aber es ist ja auf Band. Zwischen Gläubigen und Ungläubigen wird ein großes Leid herrschen. Was sagt denn das Neue Testament? Wir wissen, dass Gott grundsätzlich keine Scheidung will. Und doch hat er Ehescheidung für zwei Ausnahmen erlaubt. Einmal Ehescheidung bei praktizierendem Ehebruch. So, wenn der Ehepartner immer wieder ja, die Ehe bricht, dann hat der andere die Erlaubnis, hier die Scheidung einzureichen. Sieht einfach, da gibt es keine Möglichkeit mehr. Natürlich darf der Ehepartner auch vergeben und wieder sagen, neu anfangen. Aber das ist eine Stelle, die Gott wo Gott die Ehescheidung erlaubt, obwohl er Scheidung nicht will. Und die zweite Ausnahme, da heißt es in 1. Korinther 7,15, wenn sich aber der Ungläubige scheiden will, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Der Gläubige muss nicht festhalten, wenn der Ungläubige sich scheiden lassen will. Ungleiche Gemeinschaft, hervorgerufen durch ständig praktizierenden Ehebruch oder ständig praktizierender Unglaube, ist so schwer, ja, für eine Ehe, ist so belastend, dass Gott eine Scheidung erlaubt. Dabei möchte ich jetzt nicht Ehebruch mit Unglaube grundsätzlich vermischen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass eine wirkliche Ehegemeinschaft, wo eines dieser Dinge vorherrscht, ein Grund zur Scheidung ist. Wie schon gesagt, ist die Ehe mehr als eine Jochgemeinschaft. Deshalb gilt für sie mindestens das, was für eine Gemeinschaft unter einem Joch gilt. In 2. Korinther 6, Vers 14 heißt es, zieht nicht an einem fremden Joch mit dem Ungläubigen, denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen und was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Unbestreitbar ist die Ehe ein Miteinander, und zwar das engste Miteinander. So hat es der Schöpfer geplant. Wer gläubig geworden ist, ist ins Licht gekommen. Er durfte von der Finsternis ins Licht zu dem Herrn Jesus treten. Der Ungläubige ist noch in der Finsternis. Sicher wird derjenige, der diesen ganzen Bibeltext liest, hier sagen, der Zusammenhang spricht nicht direkt von einer Ehe. Stimmt, es geht um ein grundsätzliches Verhalten. Weiter heißt es in 2. Korinther 6, Vers 16, es ist ja gerade ein paar Verse unten drunter. Wie stimmt der Tempel Gottes mit Götzenbildern überein? Ihr seid ein Tempel des lebendigen Gottes. Der Christ ist der Tempel des lebendigen Gottes. Das heißt, wie jedes Haus, das in einer religiösen Absicht gebaut wurde, macht auch etwas deutlich. Es macht deutlich, welcher Gott hier angebetet wird. Also wenn wir in eine Moschee gehen, dann wissen wir, dass das nicht Christus sein kann, der hier angebetet wird. Oder wenn wir in einen Hindu-Tempel gehen oder in ein buddhistisches Kloster gehen, dann ist der Geist oder das, was da wichtig ist, was ganz anderes, wie wenn man sich mit Christen trifft. Religiöse Häuser sind Zeugnishäuser. Ja? Nach außen hin sollte man schon gleich sehen, welcher Geist da drin ist. Gott will in seinen Kindern wohnen. Und sie sollen ihn in allen Lebenslagen als Hausherrn repräsentieren. Sie zeigen, Gott ist der Herr, ich gehöre ihm allein. Gibt es da noch eine Option, dass ein Christ einen Nichtchristen heiratet? Gibt es irgendwo einen leisen Hauch einer Möglichkeit? Nein, die gibt es nicht. Lieber Bruder und liebe Schwester, bitte nimm diese Botschaft an. Ich komme zum letzten Punkt. Schlussfolgerung. Ja, welche Schlussfolgerungen sind zu ziehen? Es sind ja mehrere und unterschiedliche Leute hier. Es kommt auf deinen momentanen Stand an. Bist du Christ und noch unbefreundet? Dann bete für deine zukünftige Freundschaft. Übrigens, das ist wieder was für den BU. Ja. Hier. Bete für die zukünftige Freundschaft, für die mögliche zukünftige Ehe. Besprich dies mit Gott. Investiere dich in der Zwischenzeit für Gottes Reich. Dies dient auch für dich zum Reifen. Wer dient, ja, auch in einer Ehe dient, hilft dem anderen. Also nichts schlimmer ist dies, wenn zwei heiraten und beide wurden vorher nur bedient. Ja? Und jetzt kommt Hänschen und Katrin zusammen und vorher hatten sie nur immer was bekommen. Und jetzt die Frage, wer trägt den Müll raus? Ja, wer trägt den Müll raus? Bete auch für dich, dass du für den zukünftigen Ehepartner eine gute Partie wirst. Viele Leute wollen ja gerne eine gute Partie haben, aber es wäre auch schön, wenn du auch eine gute Partie wirst. Freund in Aussicht, bist du Christ und vor einer baldigen möglichen Freundschaft, dann denke über Folgendes nach. Eine Liebesfreundschaft ohne die feste Absicht, einmal zu heiraten, ist Spielen mit den Gefühlen des anderen. Wer nicht sagen kann, dass der kommende Freund oder die kommende Freundin auch mein Ehepartner sein soll, der ist noch unreif für eine Liebesfreundschaft. Verschenke dich an keinen, der dich nicht heiraten will. Überlege, wann könntest du eigentlich theoretisch heiraten? Wann ist es soweit? Also wenn es noch 10 Jahre dauert, dann lass es noch mit der Freundschaft, ja? Bitte Gott um Weisheit in dieser Sache. Besprich mit ihm dies und merke darauf, ob du ein gutes Gewissen hast. Verwechsle hier nicht die guten Gefühle mit dem Wissen, was richtig und falsch ist. Dann lerne deinen möglichen Freund kennen. Sprich mit ihm über seine Ziele und Wünsche und schau, ob das auch deine Ziele und deinen Wünschen entspricht. Betet ihr zusammen? Könnt ihr euch über Gottes Wort austauschen? Wie wertvoll ist deinem möglichen Freund Christus und ein Leben mit ihm? Wie setzt er sich dafür ein? Und sprich auch mit einem reifen Christen deines Vertrauens darüber und höre da genau hin. Bist du mit einem Christen befreundet, dann nutze die Zeit der Freundschaft, um euch gemeinsam von Gott gebrauchen zu lassen. Gottes Ziel für euer Leben ist, eine Eheperson zu werden. Die Zeit bis zur Hochzeit soll eine Vorbereitung darauf sein. Denkt daran, dass Gott euch das Geschenk der Freundschaft und späteren Ehe gegeben hat, nicht damit ihr einfach nur füreinander da seid. Gott will seine Leute für sich gebrauchen und in einer Ehe kann dies besonders gut gelingen. Wie könnt ihr zusammen dienen? Dann, wie könnt ihr zusammen im Glauben wachsen? Welche Freuden und Leiden in der Vorbereitungszeit könnt ihr gemeinsam teilen? Versteht ihr einander? Könnt ihr euch zuerst einmal geistlich und seelisch öffnen? Könnt ihr miteinander und füreinander beten? Geht das? Und lernt ihr das Beste für den anderen zu suchen? Nicht zuerst mal das Beste für mich, sondern für den anderen? All dies und noch mehr dient dazu, eine Eheperson zu werden. Das ist ein guter Weg. Bist du Christ und mit einem Nichtchristen befreundet? Was dann? Dann gibt es nur eines. Trenne dich von ihm. Sag ihm, wer eigentlich dein Herr ist. Leg die Karten endlich auf den Tisch. Du hast ihn bisher hinters Licht geführt. Du bist kein freier Mann. Du bist keine freie Frau. Denn du gehörst Christus. Der Ungläubige ist nicht die Sünde, sondern du bist den Weg der Sünde gegangen, den Weg des Ungehorsams. Der Ungläubige kennt Gottes Weg und Willen nicht. Er ist schuldlos. Du bist derjenige, der nicht gleich offen gesagt hat, wem, ja, was deine Ziele sind. Und dann bitte ihn um Vergebung, dass du so gehandelt hast. Aber mache auch klar, dass die Freundschaft jetzt aufgelöst ist. Lerne aus deinen Fehlern. Verheiratet mit einem Christen, was sage ich Eheleuten? Schaut auf Christus und nehmt seine Ordnung wieder ganz neu in euer Herz auf. Sorgt dafür, dass die Einheit zusammenwächst. Weiß nicht, wo der Einzelne steht. Kann sein, dass ihr vielleicht Singles geworden seid, wo ihr noch zwar aus dem gleichen Kühlschrank euer Essen holt, aber jeder so sein Leben lebt. Betet füreinander und lebt aus der Vergebung. Da hat mal einer gesagt, wenn meine Frau und ich streiten, dann wird sie immer so historisch. Und der andere gemeint, meinst du wahrscheinlich hysterisch? Nein, nein, historisch. Sie weiß, was vor 20 Jahren noch war. Ja. Lebt aus der Vergebung. Verheiratet mit einem Nichtchristen. Ihr Schwestern, gewinnt eure Ehemänner mit einem stillen und liebevollen Wandeln, ohne Vorhaltungen. Bitte, haltet euren Ehemänner nicht andauernd dies oder jenes vor. Das macht das Herz nur hart. Zeigt ihnen, dass ihr sie achtet. Du bist mein Ehemann. Ich achte dich. Bruder, lieb deine Frau und tu ihr wohl, auch wenn sie dich nicht versteht und da und dort eine Anfrage hat an deinen Glauben. Liebe sie einfach. Fördert die Ehe mit ganzem Einsatz. Gebt euch hin an euren Ehepartner. Macht aber auch deutlich, dass da jemand ist, den er über alles liebt. Euren Herrn und euren Erretter, Jesus Christus. Und Gott möge euch den Segen schenken, dass auch einmal sich euer Ehepartner bekehrt und ihr gemeinsam auf dem Weg zum Himmel seid. Amen.